NDR Info. Themen des Tages.
Das Comeback der Atomkraft in Europa, das Gerede über ein baldiges Ende des Kriegs gegen den Iran und zuerst der Blick auf den starken Gewinnrückgang bei VW. Die Themen des Tages am Dienstag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wenn Volkswagen Zahlen vorlegt fürs Quartal oder fürs Jahr, dann ging zuletzt immer ein Beben durchs Unternehmen und seine Standorte. Auch heute. VW verzeichnete 2025 einen enormen Gewinneinbruch und Konzernchef Oliver Blume durfte bei der Bilanzpressekonferenz in Wolfsburg erläutern, wie man wieder auf einen höheren Gewinnpfad gelangen will. Bertil Starke hat dem VW-Chef zugehört.
Oliver Blume gibt sich in Wolfsburg zuversichtlich. Dabei sind es keine guten Zahlen, die der VW-Chef verkünden muss. Das Ergebnis nach Steuern, also der Nettogewinn, hat sich fast halbiert. Dafür ist maßgeblich das Tochterunternehmen Porsche verantwortlich. Die holprige Elektrostrategie des Sportwagenherstellers kostete den gesamten Konzern mehrere Milliarden Euro. Blume spricht von Einmaleffekten. Dazu zählt er auch die US-Zölle.
Das sind eine ganze Menge an Gegenwinden, die wir haben, die wir größtenteils auch kompensieren konnten. Nur beim operativen Ergebnis schlagen solche Themen natürlich dann auch hart durch.
Ein weiteres Problem ist für Volkswagen das China-Geschäft. Lange Zeit war VW dort Marktführer und verdiente damit viel Geld. Das hat sich geändert.
Wir haben einen chinesischen Markt, der sich deutlich verändert hat, wo die Margen deutlich geringer liegen als in der Vergangenheit. Auch die Volumen sind dort etwas zurückgegangen, weil der elektrische Markt sich dort sehr stark entwickelt.
Und da setzen chinesische Hersteller VW zu. Der Strukturwandel in der Autoindustrie hinterlässt aber auch hier in der Heimat Spuren. Konzernweit baut Volkswagen in Deutschland bis 2030 die Zahl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab.
Wir haben mit unserer Zukunftsvereinbarung, die wir bei Volkswagen, bei Audi, bei Porsche und bei CARIAD geschlossen haben, auch mittlerweile den richtigen Weg eingezogen. Wir werden dort 50.000 Stellen in Summe bis 2030 abbauen, alles sozial verträglich. Ich glaube, das war in Summe eine faire Verabschiedung, die wir dort getroffen haben.
Die Beschäftigten im VW-Werk Emden beruhigen solche Worte nicht. Zum Schichtwechseln wollen sich nur wenige vor dem Mikrofon äußern. Und bei denen, die etwas sagen, ist die Stimmung schlecht.
Man macht sich jeden Tag Sorgen, seinen Job zu verlieren.
Man hat einfach die Sorgen, dass das hier weitergeht nach 2030. Und ich muss noch ein bisschen arbeiten bis dahin.
Ja, was will man machen? Zeit ist ja sowieso schlecht. Und nicht nur bei VW, sondern überall, ne?
Immerhin, bei den fast schon traditionell hohen Kosten, auch in Emden, kann VW Fortschritte verkünden. Um 20% seien die sowohl in dem Werk in der ostfriesischen Stadt als auch an den Standorten Wolfsburg und Zwickau gesenkt worden, heißt es. Jetzt sollen weitere Schritte folgen. Elena Wispert, Automobilexpertin an der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg, sieht VW auf einem guten Weg.
Also was positiv zu werten ist, ist die Entwicklung der Absatzzahlen in Europa, in einem der wichtigsten Weltmarktregionen, und eben auch die Entwicklung des Absatzes von den Elektroautos.
In den nächsten Monaten hofft VW konzernweit wieder mehr Autos zu verkaufen. 2025 lag die Zahl knapp unter der Marke von 9 Millionen Fahrzeugen, etwas weniger als im Jahr zuvor.
Bertil Starke aus Wolfsburg. Und über die Lage und die Aussichten bei Volkswagen habe ich am Nachmittag mit Professor Stefan Bratzel gesprochen, Gründer und Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Gewinneinbruch klingt dramatisch, aber VW hat eben auch 7 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet. Ist das Glas dann nicht mindestens halb voll?
Na, ich glaube nicht, dass es halb voll ist. Ich würde es eher als halb leer bezeichnen, weil dieser Gewinnrückgang ist schon massiv. Und wenn man sich die Marge, die Profitrate anschaut, hier von unter 3%, die ist schon auch im internationalen Vergleich sehr niedrig. Also mit denen wird es schwierig sein, hier die Transformationsanstrengungen zu bestreiten. Also weiter sparen, ohne kaputt zu sparen, ist sicherlich ein wichtiges Motiv und ein wichtiges Thema.
Was hat dazu geführt? Werden bestehende, ja schon lang vereinbarte, Kosten runter Programme zu langsam umgesetzt oder stimmt die ganze Ausrichtung des Unternehmens nicht mehr?
Ja, ich glaube schon, dass man vielfach auf dem richtigen Weg ist, aber der Weg ist lang und steinig sozusagen.
Man ist ein Stück weit vorangekommen bei den Core-Marken, bei den Volumen-Marken. Da hat man einiges eingespart, da ist man auf dem richtigen Weg, aber es sind Probleme hinzugekommen. Wir haben ein riesiges Problem, eine Herausforderung bei Porsche mit neuen Investitionen, die notwendig sind, weil man vielleicht ein bisschen zu optimistisch war bei der Elektromobilität. Wir haben Audi, die auf die Spur kommen müssen. Wir haben den chinesischen Markt, da ist die Party vorbei mit einer hohen Wettbewerbsintensität. Da versucht man jetzt mit neuen Modellen ja wieder sozusagen Marktanteile zu gewinnen. Also wir haben schon viele Themen und nicht zu vergessen die Zölle, die Trump ausgerufen hat und die Milliarden gekostet haben. Also wir haben schon ein massives Problem, nicht nur bei Volkswagen, aber eben auch.
Ist Porsche ein Verkaufskandidat?
Ich glaube nicht. Also Porsche ist nach wie vor eine hochattraktive, begehrenswerte Marke, aber voll in der Transformation. Das muss man ganz klar sagen. Am stärksten hat man das bei Porsche in China gespürt, wo sozusagen der Taycan plötzlich mit einem Newcomer, einem Xiaomi Su7, konkurrieren musste, der nur ein Drittel des Preises kostet und vieles konnte, was eben auch der Porsche Taycan konnte. Und damit muss man sich auseinandersetzen.
VW hat die Zeichen der Zeit bei der Elektromobilität doch im Grunde schon lange erkannt und hat ja auch seit jeher Kompetenz in der Mittelklasse und bei Kleinwagen. Ist der Zug da abgefahren oder ist VW da jetzt in der Spur?
Ich glaube, da ist VW ganz gut in der Spur. Man hat mittlerweile wirklich attraktive Elektromodelle und das kann man auch an Absatzzahlen in Europa ganz gut ablesen. Aber klar ist auch, der Wettbewerb wird härter und man muss es schaffen, die Kosten eben im Bereich der Elektromobilität weiter zu reduzieren, um mit diesen Fahrzeugen auch gut Geld zu verdienen. Da ist noch einiges zu tun. Plus, man muss die Wertschöpfungskette der Elektromobilität sichern. Auch hier sind die ersten Schritte getan, also Stichwort Batteriezellfabrik Salzgitter. Aber da muss jetzt der Hochlauf gelingen. Auch das wird noch einiges an Geld und Mühe kosten.
Professor Stefan Bratzel, Experte für die Automobilwirtschaft. Morgen vor 15 Jahren löste ein gewaltiger Tsunami eine Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima aus. Die Kernschmelzen dort sorgten bei der Physikerin und Kanzlerin Angela Merkel zu so einem gründlichen Vertrauensverlust in die Atomwirtschaft, dass sie die von ihr durchgesetzten Verlängerungen der Restlaufzeiten kassierte und auf einen schnelleren Ausstieg setzte. Heute läuft in Deutschland keiner der Meiler mehr. Merkels Parteifreundin Ursula von der Leyen dagegen setzte heute auf einem Atomgipfel in Paris dieses Zeichen, der Atomausstieg sei ein strategischer Fehler. Das Comeback einer Energieform, auf die viele EU-Staaten neu oder wieder setzen, Julia Borutta berichtet.
Dass dies ein Treffen voller Technologieoptimismus werden würde, war klar. Schließlich waren um Gastgeber Emmanuel Macron, der schon vor 4 Jahren die Renaissance der Kernkraft in Frankreich ausgerufen hatte, ausschließlich Gleichgesinnte versammelt. Aber die deutlichen Worte von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zur Kernkraft überraschten dann doch.
It was a strategic mistake.
Es war für Europa ein strategischer Fehler, sich von einer verlässlichen, erschwinglichen, emissionsschwachen Energiequelle abzuwenden. Das sollte sich ändern.
This should change.
In Zukunft wolle die EU neue Nukleartechnik finanziell stärker fördern. Und zwar unter anderem, indem sie Risikoabsicherungen für Investoren in Höhe von 200 Millionen Euro bereitstelle.
Obviously.
Der Wettlauf um die Kernenergie ist in vollem Gange, doch Europa hat alles, um ihn anzuführen. Die EU habe eine Industrieallianz für die Entwicklung kleiner, modularer Reaktoren, sogenannter SMR, aufgelegt. Das ist ganz im Sinne von Frankreichs Präsident Macron. Er betreibt schon seit Jahren intensive Lobbyarbeit, um in Brüssel die Regeln für Investitionen in Kernkraft zu ändern. 2023 hat er einen ersten Erfolg errungen. Die EU änderte ihren Taxonomierahmen so, dass die Investition in Reaktoren nun als Beitrag zum Klimaschutz gewertet wird. So lassen sich besser private Geldgeber für den teuren Reaktorbau finden. Präsident Macron hofft, dass die 16 Mitglieder zählende Atomenergieallianz, die er ins Leben gerufen hat, weiter wachsen wird. Denn
3 Objektive, die sind au cœur
Die Kernkraft versöhnt drei Ziele, die wir alle teilen. Wir wollen Wettbewerbsfähigkeit, die wir durch günstige Energie herstellen können. Wir wollen unseren Planeten erhalten und den CO2-Ausstoß reduzieren. Und wir wollen mehr Unabhängigkeit. Denn wir haben erlebt, wie wir durch den Import fossiler Brennstoffe unter Druck geraten oder sogar destabilisiert werden können. Entscheidend sei jetzt, gemeinsame EU-weite Standards zu entwickeln. Nur dann könnten beispielsweise kleine SMR-Reaktoren wettbewerbsfähig werden. Wir können nur dann Gewinne machen, wenn wir in Europa in der Lage sind, identische Reaktoren zu bauen. Da, wo wir standardisieren, vermeiden wir es, immer wieder neue Prototypen zu produzieren. Nur so können wir die Kosten reduzieren, die Bauzeit verkürzen und sicherstellen, dass die Kernkraft ihren Teil zur Energiewende beiträgt. Ob die Renaissance der Kernkraft tatsächlich schon im Gange ist, steht zu bezweifeln. Laut dem World Nuclear Industry Report 2025 sind im letzten Jahr weltweit mehr Reaktoren geschlossen als neu gebaut worden. Einzig in China gibt es nennenswerte Zuwächse. Dort, wo in Europa Reaktoren im Bau sind, etwa in Frankreich oder in Großbritannien, explodieren die Kosten in zweistellige Milliardenbereiche pro Reaktor und die Bauzeiten ziehen sich in die Länge. Von einem Spitzenplatz im Kernkraftwettlauf ist die EU noch meilenweit entfernt.
Neue und kleinere Reaktoren, nicht nur Frankreich und Polen bauen daran, auch Schweden und Estland planen neue kleine modulare Reaktoren. Und die EU geht also mit, politisch und auch mit Geld. Deutschland, das beim Atomgipfel in Paris heute nicht dabei war, hat den Ausstieg abgeschlossen. Kanzler Merz reagierte also auf die EU-Kommissionschefin heute mit dem Hinweis, er persönlich teile ihre Ansicht, aber der Ausstiegsbeschluss in Deutschland sei unumkehrbar. Auch SPD-Umweltminister Schneider betont, es bleibe beim Atomausstieg. Er sieht für Deutschland auch keine Renaissance der Atomenergie mit kleinen modularen Meilern.
Die Zukunft, die kann sich die Union dennoch mit neuen Reaktoren vorstellen, mit sogenannten Minimeilern, kleinen modularen Kernkraftwerken. Doch bislang sind sie vor allem eins, ein Versprechen. Bundesumweltminister Carsten Schneider.
Es gibt einen einzigen Reaktor SRM, der weltweit derzeit im Probebetrieb läuft und kommt, das ist in Toronto, Kanada. Alle anderen sind auf dem Papier. Sie sind auch nicht effizienter. Kleinere Reaktoren sind nicht so effizient wie ein großes Atomkraftwerk. Im Übrigen entsteht dort auch Müll.
Müll, das bleibt der harte Kern der deutschen Atomdebatte. Hochradioaktive Abfälle müssen über Generationen sicher gelagert werden. Ein Endlager gibt es aber noch gar nicht und könnte in noch weitere Ferne rücken, auch wenn der zuständige Minister Schneider verspricht,
dass wir das so zügig wie möglich machen können, damit diejenigen, die an Zwischenlagern leben, nicht quasi ihr Leben lang an einem Endlager leben.
Danke
das ist
sehr.
Auch die Verpflichtung, die wir haben.
Ein Ende der politischen und emotionalen Diskussion ist nicht in Sicht. Vor allem die AfD setzt das Thema immer wieder, will zurück zur Atomkraft und sie als umweltfreundliche und saubere Energie einstufen. Das Parlament lehnt ab. Während politisch weiter diskutiert wird, verschwinden Kühltürme Stück für Stück. Deutschland baut seine Kernkraftwerke zurück.
Und deswegen ist für uns klar, dass wir in der Energiepolitik mit dieser Koalition CDU, CSU und auch SPD nicht zurückgehen, sondern wir gehen voran.
Nach vorne bedeutet für den CDU-Abgeordneten Fabian Gramling nicht aus der Atomforschung aussteigen. Bislang wurde auf das Spalten von Atomkernen gesetzt. Jetzt verfolgt die Bundesregierung eine andere Vision. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Kernfusion. Mehr als 2 Milliarden Euro sollen in den kommenden Jahren in die Forschung fließen, mit einem Ziel.
Dass wir möchten, dass der erste Fusionsreaktor der Welt in Deutschland steht.
Dass Energie durch das Verschmelzen von Atomkernen entsteht, ähnlich wie auf der Sonne. Heißt weniger radioaktiver Abfall, mehr Energie. Denn der Energiebedarf wächst. Auch wegen neuer Technologien.
Deswegen wird in anderen Regionen der Welt, in den USA, mit einer unglaublichen Massivität jede Chance genutzt, Energie zu gewinnen.
Sagt CSU-Chef Markus Söder. Doch Fusionskraftwerke, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen, die gibt es bislang nirgendwo.
Bayern will zwei. Kraftwerke haben.
Ziel ist unter anderem ein Forschungsreaktor in Bayern. Doch dafür braucht Söder auch Geld vom Bund. Das ist aber noch nicht zugesagt. Die Kernfusion ist zwar die politische Antwort auf den Ausstieg der Atomkraft, aber bislang noch Zukunftsmusik.
Sarah Beham aus Berlin.
NDR Info. Die Meinung.
15 Jahre nach Fukushima, die Politik in Europa setzt auf die Renaissance der Kernkraft. Der Kommentar dazu von Helga Schmidt.
Ursula von der Leyen macht eine Rolle rückwärts. Sie will wieder auf Atomenergie setzen und diese Kehrtwende sogar mit EU-Mitteln fördern. Warum ist das überhaupt nötig, so fragt man sich, wenn die Atomenergie den Anhängern zufolge doch ein echtes Erfolgsmodell sein soll. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Neben Sicherheitsproblemen und der immer noch ungelösten Entsorgungsfrage sind es vor allem die hohen Kosten, die die privaten Investoren abschrecken. Atomkraft rechnet sich nicht. Deshalb machen Investoren einen großen Bogen um neue Kraftwerke. Da, wo sie laufen, hängt die Atomkraft am Tropf staatlicher Subventionen, so wie der Junkie an der Nadel. Nirgends in Europa ist das so offensichtlich wie in Frankreich. Der letzte französische AKW-Neubau in der Normandie ging erst kürzlich ans Netz, nach sage und schreibe 17 Jahren Bauzeit. Und das mit einer beispiellosen Kostenexplosion. Am Ende war das Kraftwerk mehr als 6-mal so teuer wie geplant. Sowas kann sich eigentlich kein Staat leisten, schon gar nicht das hochverschuldete Frankreich. Dann müssen die alten Reaktoren eben länger laufen, das war zuerst Präsident Macrons Antwort. Die Laufzeit liegt inzwischen bei einer Lebensdauer, die man sich vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Weil aber auch 60 oder 70 Jahre mal zu Ende gehen, setzt der französische Staat inzwischen auf den Neubau von sogenannten Mini-Atomreaktoren. Sie sollen die Rettung bringen, sind aber auch teurer als gedacht und das ist der Grund, weshalb Frankreich zusammen mit anderen EU-Ländern seit Monaten enormen Druck in Brüssel macht und Unterstützung einfordert. Dass Kommissionspräsidentin von der Leyen diesem Druck jetzt nachgibt, ist ein Fehler. Die Mini-Atomreaktoren sind nämlich nicht nur klein und teuer, sie existieren bisher auch nur auf dem Reißbrett. In der westlichen Welt jedenfalls ist noch kein Mini-Atomreaktor im kommerziellen Betrieb. In den USA sind die privaten Investoren reihenweise abgesprungen. Kein einziger Zulieferer in der Welt kann im Moment eine Bauzeit zusagen und das zu vereinbarten Kosten anbieten. Das sage nicht ich, das sagt der Chef von Deutschlands größtem Stromerzeuger, RWE-Chef Markus Kreber. Sein Fazit: Nullbereitschaft, ein solches Investitionsrisiko zu übernehmen. Wenn die ganz Großen der Energiewirtschaft in den Mini-Atomreaktoren also ein Investitionsgrab sehen, dann sollte die EU nicht noch öffentliches Geld hinterherwerfen. Die 200 Millionen, die Ursula von der Leyen jetzt in Paris versprochen hat, sie sind besser eingesetzt für erneuerbare Energien und vor allem für die Entwicklung von Speichertechnologie. Das ist weniger riskant, bringt günstigeren Strom für Verbraucher und auch nicht ganz unwichtig, es hinterlässt unseren Kindern und Enkelkindern keine Müllhalden mit Atomabfall.
Die Meinung von Europakorrespondentin Helga Schmidt. US-Präsident Trump schwadroniert über ein baldiges Ende des Iran-Krieges. Freundlicher kann man es nicht formulieren, denn Trump nennt keine Daten, sagt nicht, was mit dem Einsatz erreicht wurde und was nach dem Krieg aus dem Iran werden sollte. Erschreckt ihn der hohe Ölpreis? Ist es den USA zu riskant, die Straße von Hormuz für Tanker freizukämpfen? Und ist das baldige Kriegsende eigentlich mit Israel besprochen oder kämpft Netanjahu dann alleine weiter? Unser Korrespondent Uwe Lüb auf der Suche nach der Substanz von Trumps Botschaften.
Der Krieg könnte bald enden, sehr bald, sagt US-Präsident Donald Trump auf die Frage einer Journalistin. Zuvor hatte Trump davon gesprochen, er wolle eine Kapitulation des Regimes im Iran. Davon will man in Teheran nichts wissen. Der außenpolitische Berater des obersten Führers, Kamal Karazi, sagte dem US-Sender CNN, es sei eine amerikanische Lüge, dass der Iran kurz vor einer Kapitulation stehe. Behauptungen, die militärischen Fähigkeiten des Regimes seien dezimiert, bezeichnet er als falsch. Das Land verfüge über eine eigene Waffenproduktion und sei weiter wehrhaft. Meldungen über weniger Angriffe, vor allem auf Israel, lassen daran allerdings zweifeln. Damit der Krieg ende, so Karazi, müssten Israel und die USA aufhören, den Iran anzugreifen. Vorher werde man nicht reden. Es besteht kein Spielraum, es sei denn, der wirtschaftliche Druck wird so weit aufgebaut, dass andere Länder intervenieren, um die Beendigung der Aggression der Amerikaner und Israelis gegen den Iran zu gewährleisten. Andere Länder bemühten, sich zu intervenieren, sagt der Vizeaußenminister des Iran, Qasem Gharibabadi, im iranischen Fernsehen. Konkreter wird er jedoch nicht. Einige Länder nehmen Kontakt auf, wie sie wissen, wenn sie die Nachrichten verfolgen, wie China, Russland, Frankreich, sogar einige Länder in der Region, einige islamische und nicht-islamische. Einige dieser Länder wollten einen Waffenstillstand erreichen, doch dafür sei man im Iran derzeit nicht zu haben. Das Land sei angegriffen worden und habe das Recht, sich zu verteidigen. Ein Waffenstillstand komme nur in Betracht, wenn es Garantien gäbe, dass er auch halte. Stellen Sie sich vor, wir akzeptieren den Waffenstillstand und der Angreifer wiederholt seine Aggression in 6 Monaten. In diesem Fall macht es keinen Sinn, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Gleichwohl zeigen Trumps Worte, der Krieg werde bald enden, wirtschaftlich Wirkung. Der Ölpreis gibt nach, Aktienkurse steigen an. Doch es könnte nur ein Strohfeuer sein. Denn Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu spricht nicht von einem möglichen Ende des Krieges, sondern eher davon, ihn auszuweiten. In einer Erklärung seines Büros vom Abend heißt es, er wolle das iranische Volk vom Joch der Tyrannei befreien. Es bestehe kein Zweifel, Zitat, dass wir ihnen mit den bisherigen Maßnahmen die Knochen brechen und wir sind noch nicht fertig.
Uwe Lüb aus dem Studio Istanbul und in Tel Aviv ist jetzt Jan-Christoph Kitzler zugeschaltet. Was will Israels Führung, Israels Armee jetzt die Aufgabe erledigen, um Sicherheit für viele Jahre zu erhalten?
Es war ganz interessant, das eine Zitat von Benjamin Netanyahu hat der Kollege Lüb gerade zitiert. Das ist die eine Aussage. Da wird auch nochmal klar gemacht, es wird versucht, auch nochmal das Thema moralisch zu begründen, indem man sozusagen tatsächlich auch den Regimewechsel im Iran ins Spiel bringt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein Ziel ist der israelischen Regierung oder ob es nicht einfach nur ganz banal um die Bedrohungen aus dem Iran geht, also in Form des Atomprogramms, des Raketenprogramms und der Proxys. Gerade eben gab es hier eine interessante Pressekonferenz. Johann Wadephul, der deutsche Außenminister, war hier. Das war vorher nicht angekündigt. Und da hat sein Amtskollege Gideon Saar gesagt, wir dürfen diese Gelegenheit nicht verpassen, indem wir jetzt Teilergebnisse haben. Das heißt, man will das Ganze zu Ende bringen. Das ist die Haltung der israelischen Regierung.
Kann Israels Armee jetzt, da der Iran wohl ohne Flugabwehr ist, gefahrlos den Job alleine abarbeiten, also ohne Flankenschutz der USA womöglich?
Ich halte das nicht für denkbar, denn es geht ja nicht nur um die Luftabwehr im Iran, sondern es geht auch um die Logistik dieses Krieges und die ist enorm. Also jedes Kampfflugzeug, was hier in Israel auf den Weg gebracht wird, das muss auf dem Weg vom Iran oder zurück betankt werden in der Luft. Das ist eine enorme Logistik, da sind Tankflugzeuge auch der USA eingespannt. Es gibt eine umfangreiche Abstimmung. Die USA und Israel haben sich die Kampfzonen im Iran aufgeteilt. Also die USA greifen eher im Süden an, Israel eher im Norden, da wo die Hauptstadt Teheran ist und im Westen des Landes. Also das ist eine ganz lange abgestimmte Logistik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Israel das alleine durchziehen kann und durchziehen wird.
Trägt denn der Krieg die Handschrift Netanjahus inklusive der Angriffe auf die Hisbollah im Libanon? Und er hat sich gewissermaßen Trump nur für eine Weile eingespannt?
Auf jeden Fall ist das das, was Netanjahu immer wollte. Er wollte die Bedrohung absolut ausschalten. Das betrifft eben die Bedrohung aus dem Iran. Er spricht schon seit Jahrzehnten von der Bedrohung durch das Regime in Teheran und dass er sie eben beseitigen will. Sein großer Erfolg ist, dass er die USA an seine Seite bekommen hat in diesem Krieg. Und tatsächlich, einerseits trägt der Krieg die Handschrift insofern. Auf der anderen Seite, ich habe es ja gesagt, die Abstimmung ist sehr umfangreich gewesen, zumindest was den Iran angeht. Die Front im Libanon, das ist eine andere Situation. Auch da schlägt ja Israel mit großer Härte vor, aber alleine und eben nicht in Abstimmung mit den USA, aber mit Billigung der USA. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und diesen Krieg, diesen Teilkrieg, will ich mal sagen, den könnte Israel auch alleine weiterführen.
Einschätzungen von Jan-Christoph Kitzler, zugeschaltet aus unserem Studio in Tel Aviv. Am Ende der NDR Info-Themen des Tages am Dienstag.